Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer einen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Die Sommerferien neigen sich so langsam dem Ende entgegen. Die Tage nehmen wieder Struktur an und der Alltag hat uns alle wieder. Vorbei ist die Zeit mit Ausschlafen, faul am Pool liegen und All-In. Aber, um auch noch was Positives hervorzuheben, nach den Ferien ist vor dem Bundesliga-Start. Und das heißt auch, Anpfiff 15:30, euer Fußball-Bundesliga-Podcast, ist zurück aus der Sommerpause. Wir gehen getreu dem Motto, aller guten Dinge sind mindestens drei mit euch zusammen in unsere schon dritte gemeinsame Saison. Unglaublich eigentlich. Und wenn ich schon von wir spreche, meine ich natürlich auch in dieser Saison Fabi und Sören, auf die ich mich besonders wieder freue. Servus nach Meerbusch und moin nach Oldenburg. Grüß euch Jungs.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und eure Stimmen zu hören.
Ja, dann auch von meiner Seite. Endlich unser Comeback sozusagen. Hoffe natürlich wie immer überall in den sozialen Netzwerken. Comeback stronger, das heißt drittes Jahr in Folge. Der Hattrick und ich bin gespannt, wie wir diese Saison mit unseren Prognosen, Einschätzungen und vor allem, ja, wie nennt man es, vermeintlichen Expertenwissen glänzen können. Ich bin gespannt, freue mich auf jeden Fall sehr auf die erste Folge, bin heiß.
Der ein oder andere Treffer war ja in den letzten Jahren dabei, ab und zu haben wir auch mal ziemlich daneben gelegen, aber ich denke, ja, nach drei Jahren wird auch wieder was Positives dabei sein. Wie habt ihr denn die Ferien so weit verbracht? Gut erholt?
Ja, also ich kann für mich sprechen und sagen, dass ich mich auf jeden Fall erholt habe. Zwar ohne jetzt großartig weggefahren zu sein, aber da wir ja hier wohnen, wo andere Urlaub machen, sind wir immer erholt. Aber ja, es ist natürlich eine lange Zeit jetzt gewesen. Klar, Olympia war dann noch da und Europameisterschaft. Aber jetzt geht's endlich wieder los. Fußball fehlt dann doch und gut, dass die Bundesliga dann auch bald wieder zurückkehrt.
Ich wollte gerade fragen, auch dich Fabi, die Vorfreude steigt wieder, fußballfreie Zeit ist vorbei, aber ich denke, dieses Jahr sind wir ganz gut, haben wir die Zeit überbrückt bekommen mit Olympia und Euro, ne?
Boah, ich wollte gerade eben sagen, eigentlich kam mir diese Zeit von Ende der letzten Saison bis jetzt Start gar nicht so lang vor, weil wir hatten die EM, wir hatten die Olympischen Spiele und es gab natürlich dann dementsprechend viele, viele Highlights, die vermeintliche Lücke schließen konnte, zumindest für mich. Und von daher fällt schon fast schwer, um ehrlich zu sein, an die letzte Saison zurückzudenken. Also es fühlt sich manchmal so an, als wäre das ganz, ganz lange her und dementsprechend ist trotz alledem natürlich die Vorfreude groß, natürlich jetzt, wenn am Wochenende natürlich mit Pokal, jetzt diese Woche gingen ja schon die ersten Pflichtspiele los, Europäischer Supercup gestern, heute Abend Spanische Liga im Übrigen, legt auch los, zwei Spiele und ja, von daher, ich freue mich riesig drauf und nach dem Urlaub vor allem, ja, geht es jetzt wieder Richtung Normalität oder den normalen Rhythmus, den man ja im Alltag eben nach den mal mehr, mal weniger genießt.
Ja, genau. Richtig. Gut, ja, Sören, bei dir bin ich froh, dass ich dich auch oder dass wir dich weiterhin bei uns in der Runde haben. Du hast ja mal kurzzeitig mit dem Gedanken geliebäugelt, einen Podcast über die zweite Liga zu machen nach dem Relegationsspiel, aber da bist ja dann Gott sei Dank dann nochmal davon gekommen. Ja. Aber die zweite Liga, denke ich, werden wir in diesem Jahr auch des Öfteren mal wieder in den Vordergrund mit reinnehmen. Ist letztes Jahr ein bisschen unter den Tisch gefallen. So, was haben wir vor mit euch? Wir werden auf alle 18 Bundesliga-Teams natürlich wieder schauen. Wir beginnen heute mit den Plätzen 18 bis 10, quasi im ersten Teil der Saisonvorschau. Und dann wird es im Laufe der nächsten Woche den zweiten Teil dann geben. Ich denke mal so am Dienstag oder Mittwoch wird die Folge veröffentlicht, um euch so richtig heiß zu machen auf den Bundesliga-Start dann mit den Plätzen 9 bis 1. Über das eine Team werden wir ein bisschen länger sprechen, über das andere ein bisschen kürzer, je nachdem. Transfers werden wir natürlich mit reinnehmen. Unsere Meinungen, wo man vielleicht noch ein bisschen am Transfermarkt tätig werden müsste, Stärken, Schwächen, von allem etwas. Und ich würde sagen, wir hatten vor zwei Wochen schon mal kurz in unserer Gruppe geschrieben, um das vorwegzunehmen. Die Aufsteiger zur Bundesliga in der kommenden Saison hatten wir auch schon unsere Tipps abgegeben. Sören, bei dir waren das? Weißt du das noch?
Das war auf jeden Fall, glaube ich, Hertha BSC, kann das sein?
Du hattest die Hertha auf 1, Hannover als Geheimfavorit auf 2 und Fürth.
Ja.
Ich hatte Hertha Köln und auch Hannover auf 3 und Fabi kann das gerne nochmal korrigieren, weil das habe ich nicht wirklich ernst genommen, was er da geschrieben hatte. Wenn du das nochmal wiederholen möchtest, ich denke nach 2 Spieltagen möchtest du das relativ schnell nochmal revidiert gehabt haben, oder?
Ich habe tatsächlich die Fortuna als einer der Aufsteiger getippt und mein zweiter Geheimtipp war die SSV Ulm 1846, aber der Saisonstart war wohl wenig vielversprechend. Also hast aber es waren knappe Spiele waren es auf jeden Fall. Ne? Also vor allem hier der Auftakt war sehr ärgerlich.
Ja, das stimmt schon. Also wen nimmst du mit rein jetzt, wo du 2 Spieltage auch ein bisschen verfolgen konntest?
Dann nehme ich den HSV mit rein. Okay. Ich bin mir sicher, HSV schafft es.
Okay, Fabi ist sich sicher, dieses Jahr im 7. Anlauf klappt es dann. Hervorragend. Gut, dann lass uns mit der Mannschaft anfangen, die letztes Jahr den 2. Platz belegt hatte. Mit Holstein Kiel, der erste Bundesligist-Sören aus Schleswig-Holstein. Ja. Bisher kannten wir Kiel ja eigentlich nur vom Handball her, aber dieses Jahr wird auch eine Bundesligamannschaft gestellt. Wie denkst du, werden die Kielers dieses Jahr angehen können? Ähnlich wie Darmstadt letzte Saison, ein Jahr gekommen zu Besuch und dann direkt wieder Abstieg?
Ja, also ich glaube, wenn man es realistisch betrachtet und jetzt kein Kiel-Ultra ist, glaube ich, ja, ist das sicherlich eine Mannschaft, die um den Abstieg spielen wird. Ich glaube auch, wenn man gerade auch die Neuverpflichtungen ansieht, beziehungsweise die ja nicht unbedingt von Qualität oder die viel Qualität versprechen für die Bundesliga, dass man da natürlich auch finanziell nicht mit den anderen Teams mithalten kann, ist, glaube ich, auch klar. Und du hast Darmstadt genannt. Ich glaube, das muss das Ziel sein von Kiel, dass sie genauso auftreten, geschlossen auftreten, 34 Spieltage einfach ihre Leistung abrufen, ihren Stil durchbringen und dann wird man sehen, wofür es reicht. Aber wichtig wird es auch sein und davon gehe ich auch aus, dass dieser Verein oder die Mannschaft dann eben auch nicht ja, nach ein paar Spieltagen schon auseinanderbricht, weil es nicht läuft. Aber klar, für mich persönlich ist Kiel Absteiger Nummer 1.
Okay, Fabi, die Kieler letztes Jahr eigentlich größtenteils durch ihre stabile Defensive und mannschaftliche Geschlossenheit gepunktet, ist, glaube ich, auch das, wo sie dieses Jahr mit am meisten draus ziehen müssen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, einmal kurz vielleicht vorab zu den Transfers. Ich fand es ehrlicherweise schon fast interessant, tatsächlich, in welchem Markt man sich hauptsächlich bedient hat, um wirklich qualitativ den Kader zu verstärken mit den beiden Zugängen Klutzen und Gigovic aus Rostov. Wird sich zeigen, ob sie wirklich das Niveau der Bundesliga haben, was man den Kielern trotz alledem zugutehalten muss tatsächlich. Also so finde ich, dass man größtenteils eigentlich die Stützen oder das Gerüst der Mannschaft halten konnte. Alle Abgänge, vielleicht mit Abstrichen Philipp Sander, waren jetzt keine Spieler, die letztendlich dir wehtun, wenn sie den Verein verlassen. Trotz alledem gebe ich euch recht. Es wird eine Mannschaft sein, die für mich einfach tatsächlich, um es vorwegzunehmen, Platz 18 einnehmen wird in der Bundesliga. Und ich weiß, wir hatten Ähnliches letztes Jahr auch über die Heidenheimer erzählt, aber trotzdem all das, was man von den Kielern auch letzte Saison in der zweiten Liga sehen konnte, ja, es wird einfach nicht reichen für die Bundesliga, was aber tatsächlich trotzdem das Coole an Holstein Kiel ist, wenn man den Kader so durchgeht. Es ist das erste Mal, dass ein Aufsteiger kommt, ein vermeintlich kleiner Aufsteiger und trotzdem der ein oder andere Name mit dabei im Kader ist, oder jeder Fußballer letztendlich den Spieler dann auch kennt. Es ist ein Luis Holpi dabei, zum Beispiel Fiete Arp. Und das sind alles Namen, die eigentlich jedem, der ja ein bisschen Fußball begeistert ist, eigentlich auch was sagen. Und von daher, glaube ich, wird es für die Kieler ein Jahr sein, wo sie sich einfach auch ein Stück weit finanziell auch für die Zukunft aufstellen können. Ich glaube, infrastrukturell ist ja einiges geplant an Investments bei den Holstein oder bei den Kielern. Und von daher glaube ich, einfach jedes Spiel genießen, aber es wird am Ende nicht reichen.
Gut. Dann haben wir die Kieler soweit abgeschlossen. Wir gehen alle mit Platz 18 mit. Und bei Gigovic noch ganz kurz, hat Sergej Barbares letztens im Interview gesagt, soll wohl den Kielern ein richtiger Coup gelungen sein. Jetzt die Vorbereitung hat er sich wohl ein bisschen schwer getan. Ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer, beim Managerspiel hinzunehmen. Mal schauen, ob das eine kleine Überraschung bei den Kielern wird. Gut, dann kommen wir zum Zweitligameister der letzten Saison. Hamburg ist wieder vertreten in der Fußball-Bundesliga. Nicht der HSV, sondern der FC St. Pauli hat es am Ende geschafft, zum sechsten Mal in Folge, Aufstieg in die erste Liga. Und ähnlich wie bei den Kielern geht es nur um den Klassenerhalt bei St. Pauli, Fabi.
Ja, also freut mich natürlich, dass ich in der ersten Folge der neuen Saison 24-25 mal den Vortritt vor Sören bekomme. Vor allem, wenn es um eine Mannschaft geht, die aus der zweiten Liga kommt, wo Sören ja definitiv seine Stärken hat, weil ab Platz 9 hat er ja eine gewisse Wissenslücke letztendlich an Expertise. Ich versuch's einfach mal. Schade, tatsächlich. St. Pauli steigt auf als Meister der zweiten Liga und man merkt dann einfach im Vergleich jetzt wie beispielsweise in anderen Ligen in England, dass einfach die finanziellen Mittel fehlen, um wirklich die Mannschaft qualitativ hochwertig zu verstärken. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Dazu verlierst du den Trainer letztendlich, der über ein ganzes Jahr hinweg die Mannschaft so erreichen konnte, dass er größtenteils eigentlich das umsetzen konnte, was er von ihnen wollte. Und es wird ein bisschen die Überraschung sein, positiver oder beziehungsweise einen Fakt, den St. Pauli hat, den vielleicht nur wenige bis ja keiner der Mannschaften, die aus der zweiten Liga hochgekommen sind in den letzten 2-3 Jahren hatten, ist natürlich ein Heimspiel. St. Pauli, kannst du immer mal für die Überraschung sorgen, aber dann ist es eher der Mythos und weniger die Qualität des Kaders letztendlich. Ich bin gespannt, aber tendenziell würde ich St. Pauli ja auch auf den hinteren Rängen einschätzen und gehe dann als 16.
Als 16. Nimmst du den, notiere ich das mal schon mal direkt. Wir machen nämlich hier unsere Tabelle schon mal. Fabian nimmt Pauli auf 16. Okay, so. Ja, Sören. Die größten Abgänge auf Pauli-Seite ist natürlich der Trainer Fabian Hürzler, der Aufstiegserfolgstrainer, wechselte ja nach Brighton für 6 Millionen. Dafür kommt von Saint-Gillois Alexander Blessin. Der bringt einen komplett neuen Spielansatz mit, kommt so ein bisschen RB-mäßig daher. Schnelles Umschalten, frühes Anlaufen. Muss man schauen, inwieweit da der Kader von St. Pauli für gerüstet ist oder die Mannschaft das neue Spielsystem annimmt, ist vielleicht gar nicht mal so unklug, einen neuen Ansatz gerade in der ersten Liga zu wählen. Mit Marcel Hartl verlässt, glaube ich, der Topspieler der zweiten Liga des letzten Jahres den FC St. Pauli und den zieht es nach St. Louis in die USA. 17 Tore, 13 Assists letztes Jahr. Den Verlust wird St. Pauli, glaube ich, ziemlich merken. Ja, dafür haben sich offensiv mit Morgan Gilavogi verstärkt. Stürmerkante ist der Bruder von Josh Gilavogi. Und der soll vorne mit Maxi Eggestein ein bisschen für Furore sorgen, vorne in der Offensive. Und weitestgehend bleibt der Kader eigentlich zusammen wie in der zweiten Liga. Ist, glaube ich, auch ein guter Vorteil für St. Pauli, dass gar nicht so viel da großartig ändern müssen. Und ja, Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld wird natürlich Kapitän Irvine sein, der die Mannschaft die letzten Jahre schon als Kapitän aufs Feld geführt hat und die Mannschaft auch, so wie man hört und liest, ziemlich gut zusammenhält. Weiß nicht, deine Einschätzung zu Pauli Sören? Wahrscheinlich auch ein Konkurrent mit um die Abstiegsplätze, oder?
Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wenn es irgendwie gelingen sollte, das Wunder vom Platz 16 zu schaffen, dann geht es nur über die Heimspiele, Fabi hat es richtig gesagt. Das ist, glaube ich, der Faktor überhaupt, den du einfach am Millerntor hast, ist dieses Stadion, sind die Fans, die besondere Stimmung. Aber für mich sind sie eher auf Platz 17 angesiedelt. Klar, sie haben den Vorteil, dass sie eingespielt sind. Und für mich vielleicht noch so ein Player to watch ist Robert Wagner, letzte Saison von Freiburg ausgeliehen nach Fürth, Stammspieler, Leistungsträger in Fürth gewesen, Und jetzt eben bei St. Pauli, also von dem halte ich eigentlich recht viel. Bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt in der Bundesliga beweist, aber vielleicht auch ein Spieler für ja, diejenigen, die den Manager spielen, noch Mittelfeldspieler suchen. Also Robert Wagner, mein Tipp auf jeden Fall.
Empfehlung von dir, okay. Wo siehst du Pauli am Ende der Saison?
Platz 17.
Platz 17, okay, dann haben wir die beiden. So, Sören, dann gehört dir schon die große Bühne. Letztes Jahr noch mit dem blauen Auge davongekommen, nach dem Fassabstieg. Folgte beim VfL Bochum der große Umbruch. Ja. Verabschiedeten circa 10 Spieler, aber gehen jetzt auch schon in die vierte Erstligasaison in Folge. Aber mal wieder alles neu beim VfL.
Alles neu. Ich glaube, nach der Saison war das auch nötig, bitter nötig. Vor allen Dingen auch, dass man jetzt wirklich einen Trainer gefunden hat, der ja auch sehr nahbar scheint. Gerade während des Trainingslagers hat Peter Zeidler ja die Fanherzen für sich gewonnen. Macht einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, hat lange sehr erfolgreich auch in der Schweiz gearbeitet. Auch auf einem ordentlichen Niveau. Ich glaube, dass er dem VfL recht gut tut. Qualitativ, glaube ich, war es zumindest im Laufe der Vorbereitung so, dass der VfL die Abgänge, wie zum Beispiel Kevin Stöger, nicht unbedingt ersetzen konnte. Aber dann nach und nach, ich wurde auch ein bisschen unruhig, ob denn jetzt Transfers noch irgendwie kommen. Aber ich glaube, man hat jetzt schon gesehen, gerade zum Ende der Vorbereitung, dass diese Mannschaft nach und nach zusammenwächst. Sie haben mit Dani De Witt vielleicht den 1:1 ersetzt, auch wenn sie natürlich ein bisschen unterschiedlich sind, zu Kevin Stöger gefunden. Man hat mit Sissoko, finde ich, einen super Sechser dazu gewonnen, der definitiv ein Update ist, so zum Allstar Toto Lucia. Und vorne vor wenigen Tagen mit Boadu, nach wie vor zumindest ein großes Talent. Letzte Saison in Monaco nicht so zum Zug gekommen, kann in der Bundesliga sich neu beweisen. Also ich glaube schon, dass man qualitativ schon was dazu gewonnen hat. Baustelle vielleicht noch so die Innenverteidigung mit Ordetz und Bernardo, jetzt zwei Spieler, die verletzt ausfallen für mindestens 2-3 Wochen. Bernardo sollte ja eigentlich wechseln. Da wird sich jetzt noch herausstellen, ob der Transfer überhaupt zustande kommt. Dann hätte man zumindest finanzielle Mittel, um nachzulegen. Aber wenn ich jetzt so an den Saisonstart denke, glaube ich, ist eher die Innenverteidigung die Baustelle. Aber ich glaube, mit der Mannschaft, vor allen Dingen, weil da auch viel frisches Blut, dann hast du Spieler wie zum Beispiel Lukas Daschner, der jetzt so ein bisschen das zweite Jahr nutzen will, glaube ich, um endgültig anzukommen in Bochum. Also ich bin recht optimistisch, gerade auch wenn man den Test gegen Le Havre nimmt, die Generalprobe, wo man deutlich gewonnen hat. Also ich freue mich auf die Saison, ich freue mich auf die Mannschaft, weil da wirklich auch ein paar coole Kicker dabei sind. Und dann, dass man die Saison, die Vorsaison so ein bisschen abschütteln konnte, dass man mit einer sehr positiven Stimmung auch in die neue Saison startet.
Mhm. Hört sich alles
sehr. Vielleicht noch zwei Fragen von meiner Seite. Die erste Frage: Wer meinst du, wird sich im Tor durchsetzen? Ist es so klar, wie es auf dem Papier aussieht, Timo Horn? Und die zweite Frage tatsächlich: Was ist der aktuelle Stand rund um Manuel Riemann? Vertragsauflösung, Transfer, was gibt es dafür?
Also die erste Frage, das, was sich auch in der Vorbereitung klar rauskristallisiert, ist, dass Patrick Davis die Nummer 1 wird, auch die klare Nummer 1. Ich habe mehrere Spiele wirklich auch über 90 Minuten gesehen, auch als Timo Horn dann relativ spät ja auch dazu gestoßen ist. Also Peter Zeidler hat es auch gesagt, also Davis würde als 1 in die neue Saison gehen und Timo Horn, glaube ich, da hat man wirklich einen guten Backup dazu gewonnen, ohne dann auch ins finanzielle Risiko zu gehen. Und zu Manuel Riemann, da kann ich ehrlicherweise nichts sagen, weil da macht der VfL ein Riesengeheimnis draus, was los ist. Ich glaube schon, dass die Verantwortlichen darauf hinarbeiten, dass man den Vertrag auflöst. Und ich weiß nicht, inwieweit Manuel Riemann vielleicht dann noch zum neuen Verein will unbedingt. Aber das ist nach wie vor ein Mysterium. Aber meine Einschätzung ist eher, dass Riemann, wenn dann auch erst im neuen Jahr vielleicht einen neuen Verein findet, aber dass er beim VfL keine Zukunft mehr hat.
Aber es ist ja zumindest schon mal positiv, dass da nicht dass da viel nach außen dringt oder eher gesagt gar nichts nach außen dringt, sei es von Riemanns Seite aus, dass da Theater gemacht wird oder sonstiges, dass er irgendwie wieder mittrainieren will oder so. Also ich denke, das ist, glaube ich, für beide Seiten ganz gut, ne? Des Weiteren, Fabi, deine Einschätzung, so was man liest und hört, kann man zumindest als Bochum-Fan sich auf jeden Fall wieder auf etwas offensivspielerin VfL in der neuen Saison freuen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Sören hat ja für den VfL gesprochen. Ich glaube, da gibt es wenig hinzuzufügen. Wichtig ist, dass es ja ein Stück weit einfach ruhig bleibt, vor allem auch im Umfeld. Da hat man ja in der Sommerpause dann nach dem 34. Spieltag, glaube ich, seine Hausaufgaben auch gemacht. Dass man sich auf das besinnt, letztendlich, was den VfL die letzten beiden Jahre zumindest in der Liga gehalten hat, ist vor allem die Heimstärke. Und dann wird es natürlich auch wichtig sein, gut in die Saison zu starten. Und dann wird es sich nach Spieltag 5, 6, 7 abzeichnen, in welche Richtung es geht. Und mein Tipp für die Saison ist tatsächlich 15.
15? Guck mal, Sören, da müsste der Fabi dir ja direkt vom ersten Tag an wieder in diesem Jahr sehr sympathisch sein.
Tief gestapelt, würde ich sagen. Tief gestapelt.
Tief gestapelt, das heißt, du setzt den VfL höher an.
Ja, Platz 10.
Platz 10. Wow. Okay. Platz 10. Gut. Dann haken wir den Revierclub mal ab und wir gehen nach Köpenick. Zurück zu den Basics der letzten Saison. Ja, die letzte Saison ganz schnell abhaken. Nach 3 Jahren auf der Überholspur, kann man glaube ich so sagen, ist wieder trister Alltag in Berlin angesagt. Ist glaube ich auch nicht so verkehrt, mal wieder ein bisschen die Köpfe frei zu bekommen. Nach der stressigen letzten Saison ist ein Neuanfang bei Union, kann man glaube ich so festhalten. Viele Spieler gegangen, einige neu dazugeholt. Wird auf jeden Fall keine einfache Saison in der neuen Saison. Keine. Oder?
Ja, gehe ich mit. Ich finde, da ist jetzt kein Neuzugang herausgestochen, wo man sagt, okay, wow, Union steht bald für Offensivfußball, für tollen Fußball. Ich glaube, dass wir es zumindest Stand jetzt, dass Union Berlin vor einer recht langweiligen Saison steht, sind sie vielleicht auch nicht gerade unglücklich drüber. Sie haben mit Bo Svensson sicherlich einen Trainer, der auch wirklich dahin passt. Sie haben, finde ich persönlich, mit Tom Rothe einen sehr, sehr guten Transfer getätigt, der Leistungsträger war in Kiel, der großen Anteil daran hatte, dass Kiel aufgestiegen ist. Also da wird es ordentlich auf der linken Seite Offensive kommen. Spannend sicherlich noch, ob Robin Gosens den Verein verlässt. Da wird dann natürlich auch finanziell vielleicht neue Mittel frei sein, um noch was zu machen auf dem Transfermarkt. Aber vielleicht Union Berlin eher so diese Saison die graue Maus der Bundesliga.
Gehe ich ähnlich mit. Für die Offensive noch Lasso Benes vom HSV verpflichtet. Mal gucken, ob der sich jetzt endlich mal in der ersten Liga durchsetzt. Ne? In den letzten 2 Jahre an knapp 40 Toren beteiligt gewesen beim HSV. Gucken, ob er jetzt sein Potenzial mal in der ersten Liga zeigt. Ja, die möglichen Abgänge hast du schon angesprochen. Unter anderem dann aber auch ein altgedienter Robin Knoche, Union Berlin verlassen, der mir die letzten Jahre eigentlich extrem gut gefallen hat. Ist dann nach Nürnberg gegangen. Ja, dann einige Leihspieler, Aronson zurück nach Leeds, Leveling beim VfB unterschrieben. Ja, also viel Offensives hat Union da nicht geholt. Gerade im Offensivbereich, glaube ich, klemmt da auf jeden Fall der Schuh jetzt in der neuen Saison. Kevin Volland wird wahrscheinlich bleiben. Aber der hat seine Qualitäten ja die letzte Saison auch nicht wirklich auf den Platz gebracht, weil er mehr öfteren zum Zuschauen verdammt durch Verletzungen und Platzverweise. Also ich sehe Union dieses Jahr eher auch wieder im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Fabi. Ganz so schlimm oder nicht ganz so schlimm?
Tatsächlich meine Einschätzung, das ist die erste Überraschung heute, Platz 17. Okay. Ich tippe die Unioner als fixen Absteiger, weil ich letztes Jahr schon sehr, sehr negativ, ehrlicherweise überrascht war von dem, was der Kader oder was die Spielweise betrifft, die man ja dann vermeintlich aus der Situation heraus vollkommen unverständlich meines Erachtens die Philosophie geändert, sowohl bei der Spielweise als auch bei der Kaderzusammenstellung. Gebe euch recht, die Zugänge lassen mich wenig, optimistisch stimmen. Und ich glaube einfach, den größten Trumpf tatsächlich, den Union in der Hand hat, tatsächlich Bo Svensson. Trotz alledem, wie gerade eben schon erwähnt, versprechen wir nicht wirklich viel von den Unionern. Auch wenn der ein oder andere Spieler im Kader mit Sicherheit auch die Qualität hat, in der Bundesliga durchaus hervorzustecken, in der positiven Art und Weise, aber das ist meine Überraschung dieses Jahr für den Abstiegskampf, dass die Unioner tief unten reinrutschen werden.
Ja, transfertechnisch muss man da die nächsten zwei Wochen auch mal abwarten. Daniel Odoki wird ja auch mit dem einen oder anderen noch Verein in Verbindung gebracht. Eventuell wechselt er auch noch. Wäre natürlich gerade defensiv ein herber Verlust für die Unioner. Ja, und bei Robin Gosens schauen wir mal, ob es ihn wieder nach Italien zieht. So, kommen wir zu der Mannschaft, die uns im letzten Jahr quasi, gerade Fabi, das ein oder andere graue Haar hat mehr kommen lassen. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach, Fabi, deiner zweiten Liebe nach dem FC Bayern. Ich habe es mal schön bei Borussia genannt, Umbruch Phase 2, jetzt muss geliefert werden. Ja, nachdem in Phase 1 in der letzten Saison hauptsächlich junge Spieler geholt worden sind, wurde in dieser Transferperiode hauptsächlich in erfahrene, routinierte Spieler investiert. Und ja, Sören, du hast angesprochen, Kevin Stöger kommt aus Bochum, ein Kleindienst aus Heidenheim und ein Philipp Sander aus Kiel. Da haben sich die Gladbacher in der Breite auf jeden Fall gut aufgestellt. Alles Spieler, die auf jeden Fall für die Stammformation zumindest vorgesehen sind, bei Kleindienst und Stöger auf jeden Fall. Wie schätzt ihr die Lage bei Borussia Mönchengladbach ein? Ich meine, in der letzten Saison offensiv war nie das Problem. Da hatten sie mit, wie viele Tore waren es, also somit die beste Offensive der Liga. Hauptproblem war eigentlich die Defensive. Ist da dieses Jahr mehr drin?
Boah, ich glaube, so ein richtiges Fazit oder Einschätzung kann man wirklich erst sehen, wenn der Transfermarkt zu hat, weil du hast es angesprochen, es ist natürlich noch relativ viel Unklarheit auch in dieser Mannschaft. Du hast Chris Kramer, du hast Flo Neuhaus, Manu Kone, alle Spieler, die wahrscheinlich gar nicht mehr dann da sind, wenn das Transferfenster zu ist. Schwierig, wirklich. Du hast die Neuzugänge angesprochen. Nicht unbedingt Spieler, die du holst, wenn du sagst, okay, du willst ins internationale Geschäft, sondern eher, um wirklich Stabilität reinzubekommen. Es wird, ja, der Saisonstart wird entscheidend sein. Auch wie die Stimmung jetzt in Gladbach, rund um Gladbach ist. Sioane, Wirkus, ich glaube, das sind zwei Kandidaten, die sich in dieser Saison beweisen müssen. Der Vorteil kann sein, dass du eben den Trainer hast, der ein klares System hat mit der Fünfer-Dreier-Kette, dass du dich darauf beruhen kannst. Ist schwierig zu sagen. Und ich, gleichzeitig glaube ich aber auch, ich weiß nicht, was das Gefühl in mir auslöst, aber dass Gladbach auch noch überraschen kann. Vielleicht kommt da noch irgendwie ein Spieler dazu, aber ich glaube, dass diese Achse, Rocco Reitz, Kevin Stöger, Kleindienst und dann eben die Schienenspieler auf Außen, die ja eigentlich auch noch wirklich viel Potenzial haben, Luca Netz, so Joe Skelly, also da ist schon Qualität vorhanden und das irgendwie komme ich dann doch auf den Gedanken, dass Gladbach in dieser Saison überraschen kann.
Ich muss dir da auch zustimmen, ich habe mich selber jetzt auch bei der Prognose in der Tabelle auch dabei ertappt, auf einmal war Platz 7 noch frei, weil danach habe ich andere Vereine gesetzt. Ich habe die Gladbacher tatsächlich auch dieses Jahr auf 7 gesetzt. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich sehe da irgendwas immer noch, wie schon im letzten Jahr. Fabi, siehst du da auch noch was? Licht am Ende des Tunnels, oder?
Nein. Ja, nein. Wie auch immer. Was ich glaube, ist es einfach so, dass man im Sommer jetzt, klar, in 2 Wochen könnte im ein oder anderen Fall die Karten neu gemischt werden. Ist ja ganz klar wegen Transferphase. Allerdings haben die Gladbacher meines Erachtens auch diesen Sommer wieder ein Stück weit vermissen lassen. Genau die Baustellen, die sie eigentlich im Kader hatten, ein Stück weit durch Transfers zu schließen. Dazu mit Sojane, ein Trainer, wo ich immer noch nicht wirklich sicher bin, ob er überhaupt wirklich nach Gladbach passt. Dann die Achse, gut, man arbeitet im Moment gerade daran, den Vertrag mit Kramer aufzulösen. Aber du hast halt immer noch im Grunde genommen ähnliches, gleiches Gerüst oder Hierarchiestufe in der Kabine, die meines Erachtens einfach dafür sorgen wird, dass die Gladbacher wieder kein Schritt nach vorne kommen. Und so langsam müsste eigentlich von so einem Verein wie Gladbach auch mal nach all den Jahren wieder ein Schritt nach vorne gemacht werden. Richtung erste Tabellenhälfte, aber das traue ich denen definitiv nicht zu. Deswegen ist mein Tabelle 14. die Borussia aus Gladbach.
Also quasi schon deine zweite Überraschung mit Platz 14, ja?
Yes.
Okay, gut. Du hast es gerade noch angesprochen. Ich hatte ja eine schöne Statistik gesehen. Nur mal zum Vergleich: die letzten 5 Jahre, einmal die Punkte schön absteigend von 65 in den 5 Jahren, sprich Platz 4 bis runter jetzt nach 5 Jahren auf 34 Punkte und Platz 14. Es war eigentlich ein stetiger Abstieg in der Tabelle von den Plätzen, Tabellenplatz 4, 8, zweimal 10. und dann ja die Krönung letzte Saison Platz 14. Also irgendwann muss es da ja auch wieder nach vorne gehen. Und ja, zumindest die Zielsetzung in der neuen Saison ist es ja dann auf jeden Fall wieder mutiger und aktiv nach vorne zu spielen. Ja, und vor allem das größte Problem, letzte Saison 31 Punkte nach Führung verspielt. Wenn es davon nur noch die Hälfte in der neuen Saison werden, könnte es auf jeden Fall wieder die erste Tabellenhälfte werden bei der Borussia. Sören, wo siehst du die Gladbacher?
Ähnlich wie du, ich habe sie nämlich auch auf Platz 7
Okay.
getippt. Ach Quatsch, komm, jetzt hört er mal.
Nein, wirklich, wirklich. Also ich kann hier meinen Notizzettel abfotografieren. Bei mir steht Gladbach auf Platz 7. Es ist einfach so.
Fühlt sich ja an, als würde Moses den Berg hinunterlaufen. Meine
Oha, jetzt wären wir hier noch kirchlich. Fabi, kirchlich bezüglich Florian Neuhaus. Stammplatz dieses Jahr oder noch Wechsel?
Ja, ich sage, er ist auch ein Spieler. Ich kann mich erinnern zu seiner Zeit bei der Fortuna. Könnt ihr euch erinnern? Und in dem Jahr dann danach, als er wieder zu Gladbach zurückgekehrt ist, gab es ja viele Gerüchte um ihn. Und ich glaube, er ist ein Spieler, der beweisen muss, dass Anspruch und Möglichkeit nicht so weit auseinandergehen wie die letzten beiden Jahre. Weil ich glaube, es ist für ihn auch so ein Stück weit die letzte Chance. Also er muss irgendwann, wird er seinen nächsten, letzten großen Vertrag auch irgendwann mal ins Auge nehmen müssen. Und irgendwie die Leistung von ihm stagniert. Er ist nicht der Spieler, der gerne sein wollen würde, glaube ich. Um deine Frage zu beantworten, ja, die Mannschaft ist qualitativ so zusammengestellt, dass er mit Sicherheit eine gute Chance hat, einen Startplatz zu ergattern. Aber er ist für mich einfach viel zu viel aus dem gemacht, was er letztendlich sich in der Zeit vor seiner Rückkehr erarbeitet hat.
Ja, der Kampf um die 2-6er-Position bei den Gladbachern wird auf jeden Fall für ordentlich Spannung und Reibung sorgen in den nächsten Wochen bis zum Bundesliga-Start dann. Gut, kommen wir zu einer Mannschaft, die uns gerade letztes Jahr nach dem Trainerwechsel in der Rückrunde mit begeisterten, mutigen Offensivfußball und richtig schönem Einsatz ja teilweise von der Couch gespielt hat und
Ui, von
überzeugt
wem
hat.
reden wir denn jetzt?
Wir reden vom Dänenvulkan und von den Mainzern, Fabi. Wo mir dieses Jahr aber allerdings so ein bisschen jetzt schon die Worte fehlen, ich kann die Mainzer überhaupt nicht wirklich, wirklich greifen. Helf mir mal.
Sagt der Mann, der die Gladbacher auf Platz
Ja,
7 tippt.
da sind mir dann die Alternativen ausgegangen. Da habe ich das Pulver schon verschossen. Mainz, Fabi. Schwierig.
Ja, tatsächlich. Zuallererst muss man natürlich sagen, hat sich gestern, glaube ich, ereignet. Der warme Geldregen war ja auch Thema in unserer Gruppe mit Gruda als Abgang. Tut weh, ehrlicherweise, weil ich glaube, er war ein ziemlich belebendes Element in der Spielphilosophie von Bo Henriksen. Wenn man sich die Zugänge anguckt, ja, überschaubar. Ja, ist ja wirklich so. Also
Ja.
wenn ich mir das anschaue, dann könnte man fast 1:1 den Aufsteigern vom Volumen her oder von der Qualität, die dazukommt im Kader. Auf der anderen Seite sind die 30 oder 35 Millionen jetzt natürlich auch für die nächsten beiden Wochen in einer gewissen Hinsicht ja schon auch eine Möglichkeit, auch in Form von Qualität nachzulegen im Kader. Wenn ihr mich fragt, ein Stück weit drückt der Schuh. Ich würde auf jeden Fall alles versuchen, ja, im Mittelfeld nachzulegen, vielleicht auch sogar noch in der Abwehr. Weil nach vorne, wenn man den Mainzer Kader durchgeht, ich finde, du hast einen Johnny Burkhardt, der langsam wieder nach seiner langen Abwesenheit oder Verletzung wieder ins Laufen kam. Er ist fit, er hat die Vorbereitung gemacht. Du hast mit Onisivo jemanden, der auch schon bewiesen hat, dass er in der ersten Liga scoren kann. Du hast mit Nelson Piper jemanden jung, auch eine gewisse Statur mitbringt, als Zielspieler vielleicht auch mal in den ein oder anderen Spiel. In der Offensive, was ich damit sagen will, sind die Mainzer eigentlich wirklich gut besetzt. Und ich glaube, da können wir auch noch oder relativ wenig ein Stück weit widersprechen. Und deswegen würde ich sagen, die 30 Millionen müssen dringend irgendwo zwischen Verteidigung. Ich würde auf den Außenverteidigerpositionen nachlegen, nach dem Abgang von Gruder, der mit Sicherheit auch in dem einen oder anderen Spiel die Position gespielt hat. Von daher wird sich zeigen, aber tatsächlich sind die Mainzer für mich eine Mannschaft, die auf jeden Fall gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Mit Sicherheit an einem guten Tag auch den einen oder anderen ärgern können. Allerdings wird es über 34 Spieltage nicht der Dauerzustand sein, wie phasenweise in der Rückrunde. Und daher ist es mein Tabellenplatz 11.
11, okay. Gut. Für Tabellenplatz.
Dann habe ich jetzt noch 12 und 13.
Richtig, genau, perfekt.
Gut aufgepasst.
Gut aufgepasst. Ja, Sören, für so eine Platzierung, so eine gute, relativ gute Platzierung, muss bei den Mainzern auch viel zusammenkommen, gerade was die Kaderstärke angeht. Ein ziemlich kleinen Kader, da darf nicht viel an Verletzungen mit dazukommen. Ja. Sepp Vandenberg wird immer wieder gespielt, aber der ist ja gefühlt bei der halben Liga momentan im Gespräch, wird gerne nach Mainz zurückkommen. Die Mainzer aber, die knapp 20 Millionen werden sie nicht stemmen können. Da ist ja eher wieder die Überlegung von der Leihe, gucken, ob Liverpool da drauf einsteigen wird. Ja, und das Problem, was ich sehe, halt durch die 30 Millionen, die sie bei Gruder eingenommen haben, werden sie wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spieler locker 5, 6, 7 Millionen beim Preis immer nochmal draufzahlen müssen. Gehe ich stark von aus. Aber Christian Heidel hat ja schon gesagt, dass von den 30 Millionen gute 10 Millionen auf jeden Fall nicht in weitere Transfers investiert werden, sondern erstmal mehr oder weniger beiseite gelegt werden. Ja. Und für mich der wichtigste Mann bei den Mainzern, hat man letztes Jahr nach dem Transfer im Winter schon gesehen, Dreh- und Angelpunkt, Anführer auch gewesen, Nadim Amiri. Und da ist meine erste These in dieser Folge, Nadim Amiri wird auf jeden Fall zu einem Lehrgang der Nationalmannschaft eingeladen werden. Julian Nagelsmann.
Oh, oh, oh. Also ist wild, vogelwild. Ja, gewagt. Thesen sind manchmal gewagt.
Ja?
Ja.
Deine Meinung noch, Einschätzung zu den Mainzern, Sören?
Ja, ich hätte jetzt auch vorausgestellt, dass die Vertragsverlängerung von Amiri natürlich wichtig war. Ich finde auch, dass mit Sahn und spannenden Neuzugang, mit dem Japaner, mal schauen, wie er sich so einbringen kann in der Bundesliga. Aber im Endeffekt, glaube ich, geht es darum, dass der Kern der Mannschaft, der grobe Kern dieser Mannschaft zusammengehalten wurde, dass man, glaube ich, auch die letzte Rückrunde dann eben auch nur positive Emotionen erreicht hat und das definitiv ein Schwung sein kann jetzt auch für die Bundesliga-Saison. Sie werden sicherlich wenig Ausreißer nach oben oder unten haben, werden sicherlich auch zufrieden sein, wenn sie eine recht, in Anführungsstrichen, langweilige Saison spielen. Für mich sehe ich Mainz auf Platz 14.
Mainz auf die 14. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Ja, mit der Mannschaft, die letzten Jahre eigentlich immer mehr so zur grauen Maus, zum grauen Mittelmaß der Liga verkommen ist. Ja, und auf der Suche weiter nach Konstant, der VfL Wolfsburg. Dieses Jahr ausgegebene Ziel, endlich mal wieder Kampf um Europa. Einige Transfers getätigt, auch auf wichtigen Positionen. Ziemlich ambitioniertes Ziel, wie ich finde. Allerdings, Ralf Hasenhüttl, Fabi Sören, jetzt mal eine komplette Vorbereitung hat die Mannschaft ja in der Winterpause übernommen und dann auch relativ sicher dann auch von den Abstiegsplätzen weggeführt. Ambitioniertes Ziel oder hat die Mannschaft das Potenzial und die Möglichkeit für Europa, sich zu qualifizieren?
Definitiv. Es wird die Überraschung mit einer der Überraschungen in dieser Saison sein. Du hast Ralf Hasenhüttl angesprochen. Ich glaube, dass er der passende Trainer für Wolfsburg ist. Sie haben mit Kamil Graber, finde ich, einen sehr, sehr guten Torwart dazugeholt. Auch die ohnehin die Neuzugänge. Klar, auch was das Thema Talent betrifft, hat der VfL ja auch den einen oder anderen Verein ja eben auch ausgestochen. Wenn ich jetzt auch an den neuesten Transfer mit Kouliarakis denke, in Frankfurt ausgestochen, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger wohl. Also ich glaube schon, dass der VfL die Saison überraschen wird. Offensiv, gerade wenn das Spiel von Ralf Hasenhüttl durchgedrückt wird, glaube ich, kommen sie auch zu sehr vielen Torabschlüssen. Und für mich definitiv eine Mannschaft, die überzeugen wird. Und das ist meine These, der VfL Wolfsburg wird nach 34 Spieltagen auf Platz 4 landen.
Wow. Okay. Da verschlägt jetzt Fabi fast die Sprache.
Fabi? Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich im richtigen Podcast bin, weil ja so viele Sachen ein Stück weit wie sagt man, ausgegeben werden.
Hol uns mal wieder am Boden runter. Immer.
Ja, à la Bonheur. Tatsächlich zuallererst VfL Wolfsburg, muss ich sagen, einer meiner Lieblingstrainer, Hasenhüttl. Weil ich einfach finde, dass er bei seinen bisherigen Stationen immer bewiesen hat, dass er vielleicht aus Mittelmaß, manchmal eben auch aus guten Teams wie bei Leipzig, ziemlich viel rausholen kann. Also daher für mich definitiv ein Trainer, der in der Lage ist, die Bundesliga-Mannschaft auf ein höheres Niveau zu bringen. Ob das beim VfL Wolfsburg klappen wird, wird sich natürlich jetzt die nächsten Monate zeigen, Zugänge, war ich ehrlicherweise gerade ein bisschen überrascht, weil das ziemlich euphorisch klang.
Ja.
Für mich tatsächlich ausgenommen die Torwart-Verpflichtung gerade wenig sagt, um ehrlich zu sein. Von daher gucke ich auf den Kader, der sich auch bei den Abgängen nicht wirklich schmerzhaft verschlechtert hat. Und es ist die gleiche Mannschaft. Und da gilt es einfach, das Maximum rauszuholen. Ich habe ein, zwei Spieler, die mir wirklich richtig gut gefallen bei den Wolfsburgern. Das hatten wir ja letztes Jahr auch immer wieder in unserem Podcast. Ich finde, Lodo Meier ist ein Spieler, den ich ziemlich gut finde, tatsächlich, vor allem technisch, aber um ehrlich zu sein, um da ein bisschen mit aus den Segeln zu nehmen. Die Wolfsburger sind mein Platz 10. Wir sind einfach mit der Tabellenposition 10 einfach ein Stück weit bestätigen, was sie laut deiner Aussage sind, nämlich ein bisschen die Räume aus der Liga.
Okay. Gut, dann vielleicht noch positiv hervorzuheben, Jonas Wind ist bis jetzt auch noch nicht gewechselt, weil er somit die Lebensversicherung für die Wolfsburger in der letzten Saison bekommt, jetzt noch einen ziemlich guten Stürmer, 24-jährigen Algerier, Mohamed Amoura, der sich jetzt am Innenband wohl verletzt hat, die ersten paar Wochen ausfällt, aber auf den haben sich die Wolfsburger 17 Millionen kosten lassen, also auf den liegen wohl auch einige Hoffnungen in der neuen Saison. Patrick Wimmer hat wohl ziemlich gute Vorbereitung bisher gespielt, war ja letztes Jahr auch lange verletzt. Ja, und in der Abwehr wird sich wohl auch noch einiges tun. Jens ist bei der TSG Hoffenheim im Gespräch. Lacroix will unbedingt wechseln. Ralf Hasenhüttl ist da immer noch weiter gegen. Also ich denke, dass bei den Wolfsburgern sich im Kader in den nächsten zweieinhalb Wochen auf jeden Fall auch noch einiges tun wird. So, Fabi, wir sind nicht beim FC Bayern, wir sind beim FC Augsburg. Und der FC Augsburg hat für seine Verhältnisse
große Töne gespuckt,
aber auch für seine Verhältnisse ziemlich gute Transfers getätigt, wie ich finde. Und ich glaube auch, dass der FC Augsburg dieses Jahr schon einigen Abstand zu den Abstiegsplätzen haben wird.
Also ich bin ja sogar ein bisschen näher dran am FC Augsburg. Mhm. Tatsächlich wegen meinem Neffen, der dort in der U17 spielen darf. Und war positiv angetan, ein Stück weit von der Herangehensweise. Weil ich das oftmals bei den vermeintlich kleineren Vereinen der Bundesliga vermisst habe, dass man eben einfach mal auch ein Ziel ausgibt, sich zu verbessern. Einfach mal aus dieser Komfortzone versucht auszutreten, in der Art und Weise, wir steigen nicht ab und das ist unser Hauptziel. Ich glaube, das ist eine ziemlich erfrischende Herangehensweise, die von oben herab kommuniziert wird. Und sowohl bei den Transfers, muss ich auch sagen, der eine oder andere, Marius Wolf, war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass er den Schritt nach Augsburg geht, weil für viele ja der FCA ein Stück weit der kleine Bundesligist ist, der jedes Jahr gegen den Abstieg kämpft. Klar muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass Marius Wolf jetzt den Vertrag in Dortmund, den er hatte, da muss er seinem Berater oder Agenten für immer dankbar sein, dass er auf dem Niveau in so einer Mannschaft mitspielen durfte. Trotzdem auch ein bisschen überraschend. Ich finde, man hat sich gezielt wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Ich finde auch, dass man das Geld durch den Demirovic-Abgang versucht hat, ziemlich smart und klug mit Isende beispielsweise oder auch Jakic entsprechend zu investieren. Und ich erwarte mir von FC Augsburg auf jeden Fall, dass sie mit dem Abstieg rein gar nichts zu tun haben. Wird es nochmal so eine Saison wie damals, als man sich für die Europa League qualifiziert hat? Nein, deswegen sage ich mein Platz 12 dieses Jahr FC Augsburg. Mit vielleicht dem Joker oder dem Ass, wenn ich sich irgendwann mal aus dem Ärmel schütteln darf und mich korrigieren muss.
Okay. Klingt alles ziemlich positiv. Ein, zwei Transfers, Sören, die du wahrscheinlich als Bochumer mit einem etwas traurigen Auge verfolgt hast. Schlotterbeck noch nach Augsburg gewechselt. Ich denke gerade für die Defensive, dann mit Schlotterbeck, Leo und dann haben sie noch den Griechen Giannoulis geholt. Auch komplett neu aufgestellt, die Defensivseite. Marius Wolf hinten noch als Rechtsverteidiger. Also defensiv, glaube ich, schon eine deutliche Steigerung im Gegensatz zum letzten Jahr. Wie die Stürmer einschlagen werden, muss man mal abwarten. Da hat man dann noch Philipp Tietz, der letztes Jahr ja auch schon ziemlich gut performt hat an der Seite von Demirovic. Da läuft ja wahrscheinlich alles auf eine Doppelspitze mit SND hinaus und Meunier kommt dann wohl als erster Einwechselspieler. Und Fabi hat es angesprochen, Jakic fest verpflichtet von den Frankfurtern, sorgt dafür Stabilität im Mittelfeld. Ja, was aber dann auch dazu führt, dass der eine oder andere beim FC Augsburg auf dem Abstellgleis landet. Dorsch ist wohl erster Verkaufskandidat, hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Letztes Jahr wenig Spiele gehabt, auch lange Zeit verletzt gewesen. Aber alles in allem, glaube ich, wird der FCA auch in dieser Saison wie man kennt der letzten Jahre, wieder gerecht, eklige Spielweise, unangenehm für jeden Gegner. Und die ersten vier Spiele mit drei Heimspielen, auch ziemlich selten, mit Bremen, Pauli und Mainz zu Hause, kann man schon frühzeitig, glaube ich, schon so einen leichten Weg vorskizzieren, dass man nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun hat, oder?
Absolut. Das sind Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in der Liga bleiben willst. Ich finde, den größten Faktor einfach ist Jess Turup. Sie haben einen herausragenden Trainer, der es geschafft hat, in der letzten Saison diesem Verein dann eben auch wieder Halt zu geben. Jetzt auch die Sommervorbereitung war wohl sehr gut. Sie sind, was sicherlich auch überraschend ist für einen Bundesligisten, nach Südafrika gereist, aber das muss sich wohl sehr gelohnt haben. Und die Stimmung, glaube ich, die rund um Augsburg ist, die ist positiv und das Interesse ist groß. Ich glaube, der FCA hat auch richtig gut coole Trikots. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Definitiv. Ja, genau, richtig. Also ich glaube, es gibt im Moment sehr, sehr viele positive Geschichten, die du über den FCA erzählen kannst. Und für mich werden sie diese Saison auf Platz 8 beenden.
Okay, Platz 8. Ähnlich schöne Trikots wie der VfL Bochum sollen jetzt, ne?
Das stimmt.
Gut, jetzt kommen wir zur vorerst letzten Mannschaft in der heutigen Folge. Dann haben wir den ersten Teil schon mal durch und dann werden wir quasi in der kommenden Woche dann den zweiten Teil unserer Bundesliga-Saisonvorschau fortführen. Kommen wir aber zum SC Freiburg, wo für mich die größte und spannendste Personalie eigentlich abseits des Spielfeldes stattgefunden hat. Für uns alle, glaube ich, ein großer Verlust für die Liga mit dem Abgang von Christian Streich. Und für mich ist der SC Freiburg so, eigentlich somit die größte Wundertüte in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber sowohl was die Transfers angeht, aber auch gerade was die Trainerpositionen angeht, bin ich da noch nicht so ganz positiv gestimmt, was die Freiburger angeht.
Ja, ich glaube, das liegt eben daran, dass es nicht mehr Christian Streich ist, sondern Julian Schuster. Ich glaube, der Kern dieser Mannschaft ist zusammengeblieben. Das wird entscheidend sein. Sie haben, finde ich, mit Ehren Dingschi einen sehr, sehr guten offensiven Transfer getätigt. Und dann wird man einfach auch sehen. Sie haben noch mit Patti Osterhage jemanden dazu geholt, der in Bochum ja eigentlich auch Leistungsträger war. Und ich glaube, was man zu Freiburg halt immer sagen muss, sie werden überraschen. Und sie werden mit ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen, überraschen. Julian Schuster hat ja auch klar, glaube ich, gesagt, dass er sich auf ein System festlegt, nicht mehr ganz so oft hin und her switcht zwischen Fünfer- und Viererkette. Ich glaube, das kann dieser Mannschaft auch auf jeden Fall helfen. Und sie werden wieder eine gute Saison spielen. Ich glaube auch, dass Julian Schuster sich in der Bundesliga beweisen wird als guter Trainer. Sicherlich noch spannend, Torwartsituation mit Noah Tobulo, der am Saisonstart ja verpassen wird. Ob dann eben Florian Müller auf dem gleichen Niveau ist, das wird man sehen. Für mich wird aber der SC Freiburg eine ordentliche Saison spielen, wirklich auch gute Spiele zeigen und dann eben nach 34 Spieltagen auf Platz 9 stehen.
Auf Platz 9, okay. Freiburg, gut. Fabi, ich hätte noch eine Frage an dich. Wie stehst du denn so dazu, wenn, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich in deiner Fußballkarriere auch das ein oder andere Mal vielleicht miterlebt, wenn ein Spieler, mit dem du früher zusammengespielt hast, in der darauffolgenden Saison plötzlich dein Trainer ist, ist ja beim SC Freiburg auch der Fall, dass Julian Schuster mit einigen Spielern, die derzeit noch spielen, zusammengespielt hat damals. War das für dich positiv oder hast du das ausgenutzt oder warst du da kein großer Freund von? Also ich glaube, dass ziemlich viel Konfliktpotenzial auf jeden Fall vorhanden.
Also ich glaube, er wird das hinbekommen. Ich glaube, er hat ziemlich viel Potenzial als Trainer. Ich muss allerdings tatsächlich meinen letzten freien Platz in der zweiten Hälfte der Tabelle an den SC Freiburg vergeben, weil ich glaube, dass nach all den Jahren, in denen vor allem die Fans oder die ganze Region auch verwöhnt wurde mit Christian Streich, der ganze Fußball, mit dem internationalen Geschäft, dass es ein Jahr sein wird, was ich auch gerne immer für sich in Anspruch nehmen, nämlich ein Übergangsjahr, wo sich alles einpendeln muss. Und deswegen bin ich überraschend, wenn die Freiburger für mich die Saison aufnehmen. Was habe
ich noch? 13 hast du noch.
13. Tabellenplatz beenden, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber kann man ja im Verlauf der Rückrunde letzte Saison schon ein bisschen gemerkt, dass ein Stück die euphorische Art und Weise, wie man Fußball gespielt hat, nachgelassen ist mit Christian Streich weg. Der Kader hat sich punktuell verändert. Und ich glaube, es wird sich auch mit dem Abstieg wenig zu tun haben, aber vorne wird tatsächlich auch nichts gehen. Deswegen in der Tabelle ein kleines Stück nach hinten auf Platz 2.
Okay, ja, ich gehe davon aus, dass er ein relativ holpriger Start am Anfang werden wird. Am Ende wird es mit Sicherheit ein gesicherter Mittelfeldplatz werden. Ganz wichtig ist halt, dass die Defensive um Matthias Ginter und Philipp Lienhardt dann wieder zusammenfindet. Ginter wird ja die ersten paar Wochen noch fehlen aufgrund seiner Achillessehnenoperation. Ja, und da muss man mal schauen. Die Defensive war ja gerade in der Rückrunde auch immer mal wieder ziemlich anfällig. Gucken, inwieweit sie da wieder die Balance hinkriegen. Gut. Dann haben wir es fürs Erste schon mal geschafft. Hat mich wirklich sehr gefreut. War schon mal ein guter Einstieg. Und ich glaube, in der nächsten Woche wird es dann richtig heiß werden mit den Top-Teams. Da bin ich mal gespannt, wo ihr die dann platzieren werdet. Und wir werden wahrscheinlich auch noch einen kleinen Gastredner haben, auf den ihr euch auch freuen könnt. Und dann sage ich für heute schon mal vielen Dank und macht es gut.